Hallo und herzlich willkommen zur Folge 44 von Kaffeestuhle Gin. Und hallo Immi.
Hallo Anna.
Total ungewohnt, dass wir dich sehen können.
Ja, das ist eine Premiere. Deswegen entschuldigt, falls der Ton manchmal so ein bisschen weggeht oder anders klingt. Wir sitzen nämlich nicht im selben Raum wie sonst.
Nein, im Gegenteil. Ich sitze immer noch in Prero an der Ostsee.
Und ich leider im Büro.
Genau, ich sitze hier im Fußboden in unserem Ferienhaus im Schlafzimmer auf dem Boden und habe Laptop und Mikro vor mir stehen.
Ich sitze an meinem Schreibtisch in Berlin. Und in einem leeren Büro, weil meine ganzen Kolleginnen noch im Urlaub sind und ich arbeite seit gestern hier wieder voll. Ja, Anna, wie waren denn deine Ferien bisher?
Sehr schön. Also es ist ja irgendwie so, wenn man so eine lange Zeit vor sich hat, außergewöhnlich viel Ferienzeit, die wir dieses Jahr hier haben, dann hat man die ganze Zeit das Gefühl, man ist so entspannt. Ich habe da nicht so das Gefühl, so, oh, ich muss jetzt die Sonne scheinen, ich muss sofort am Strand, weil ich denke, ey, die scheint morgen auch noch und wahrscheinlich nächste Woche auch noch und ich bin dann immer noch da. Und man hat das Gefühl, also für mich ist es so, ich habe das Gefühl, ich habe so viel Zeit für alles. Das ist sehr schön.
Herrlich. Ja, das ist natürlich echt ein Luxus.
Ja, total. Absolut. Also, und die Kinder sind ja hier sowieso immer, vor allem die zwei Kleinen, voll beschäftigt durch die Reiterei und normalerweise haben wir auch immer so ein bisschen so ein Dissens, weil ich gerne was machen möchte oft und möchte irgendwie, keine Ahnung, eine Radtour in den Wald machen und an den Strand gehen und die Kinder wollen eigentlich immer nur am Stall sein.
Ja, ich habe das so ein bisschen verfolgt auf Instagram, immer nur diese Reitbilder gesehen und auch gedacht, dass denen das nicht auch mal langweilig wird.
Gar nicht, die sind total im Flow, die sind einfach, also interessanterweise speziell mein Sohn ist einfach überglücklich, der könnte den ganzen Tag da und der macht halt auch alles, also es geht nicht nur ums Reiten, sondern so um dieses Pferde versorgen, putzen, auf die Koppel bringen, von der Koppel holen, für die Touristen fertig machen zum Reiten.
Ach so, super. Also jobbt er da so auch schon.
Richtig, genau. Fegen, keine Ahnung, Kacke einsammeln. Alles ist echt so füttern. Also, und das ist wirklich für ihn so, er ist total happy. Einfach kommt abends zurück, sieht aus wie ein Schornsteinfeger, total schwarz. von diesem Staub, also ne, was da Sand und Staub und was da alles ist. Gerade wenn das jetzt so trocken ist, jetzt hat es ja mal ein bisschen geregnet, aber. Und das ist dem alles kackegal. Stinkt wie sonst was. Und der ist einfach nur glücklich.
Super. Na, das sind doch Ferien nach seinem Geschmack.
Ja, total. Genau. Genau.
Ja, wir sind ja schon eine Weile zurück. Bei uns war das alles nicht so, wie wir das uns erhofft hatten. Weil tatsächlich in dem Moment, als wir auf der Insel ankamen, das Wetter gekippt ist. Von dieser unfassbaren Hitze zu, da kam ja diese kleine Kältewelle da irgendwie plötzlich des Weges.
Ja.
Wir sind ja im Wohnwagen gewesen bei meinen Eltern und in so einem Wohnwagen fällt einem dann doch auch relativ schnell die Decke auf den Kopf.
Ja, klar.
Wenn das Wetter nicht so super ist. Und deswegen eigentlich hatten wir 14 Tage den Wohnwagen für uns reserviert, aber wir sind dann tatsächlich schon nach einer Woche abgereist, weil wir gesehen haben, dass es in unserem Wochenendhaus in Brandenburg 26 Grad und Sonne sind, während wir bei 15 Grad und Nieselregen an der Nordsee saßen. Und dann haben wir noch eine kleine Pause bei unseren Eltern in Oldenburg eingelegt für zwei Nächte, haben dann Mia dagelassen und sind dann alleine weitergefahren und haben dann noch ein paar Tage in unserem Wochenendhaus verbracht. Und dann ist Mia das erste Mal ganz allein mit dem Zug von Oldenburg nach Berlin gefahren. Mhm. Und hat also super geklappt. Es gibt tatsächlich einen durchgehenden Zug, der fährt aber 5 Stunden. Und aber sie war guter Dinge, hatte Unmengen Proviant von meiner Mutter dabei. Und wir haben sie dann hier in Empfang genommen in Berlin.
Und jetzt seid ihr alle wieder da.
Genau, unsere Große, die ist ja nicht mit uns zusammen unterwegs, die war auf diversen Festivals und auf Kurztrips. Und die ist jetzt auch wieder hier. Also wir sind jetzt endlich wieder komplett. Mia war noch mal eine Woche in einem Camp danach mit ein paar Freundinnen. Letzte Woche und ist jetzt auch wieder hier. Genau, und ich war dann aber leider total ausgenockt nach unserem Urlaub, weil ich eine Gürtelrose hatte.
Mm.
Da war ich auch echt überrascht. Ich kriegte plötzlich irgendwie so nach unserem Aufenthalt in unserem Wochenendhaus hatte ich so wie so Stiche sah das aus. Mhm. Und ich wusste ja, du hattest ja auch eine. War das letztes Jahr?
Ja. Im September, ja.
Genau. Und da hattest du mir das mal gezeigt, wie das aussieht. Und dann habe ich dann, also am Anfang dachte ich, wie gesagt, das sind Mückenstiche, weil wir wahnsinnig viele Mücken da haben am Wasser. Und dann waren wir aber schon längst wieder in Berlin und ich bekam dann so immer so auf einer Höhe, so an der rechten Körperseite neue Stiche jeden Tag, vermeintliche Stiche. Mhm. Und am dritten Tag habe ich dann gedacht, nee, also das ist jetzt irgendwie echt komisch und fühlte mich auch so ein bisschen schlapp. Und dann bin ich mal zur Hautärztin und die sagte dann sofort, ja, Gürtelrose, ganz klar. Und dann hat es mich auch echt so richtig umgehauen. Also ich war so fertig mit der Welt, so richtig...
Ich kenne das Gefühl.
Ja, genau. Wir haben ja dann auch, also für Anna ist es jetzt keine Neuigkeit, sie tut jetzt so.
Nein, genau. Wir haben uns ja abgeglichen und du hast es mir geschrieben, wie es dir geht und so. Und ich habe dir das gesagt, was alle sagen, wenn man Gürtelrose hat, du musst dich schonen, das ist auch ein Stress. Also ja. Auslöser oft, beziehungsweise umgekehrt, ne? Wird durch Stress auch ausgelöst.
Ich war natürlich total überrascht, weil ich ja eigentlich gerade aus dem Urlaub kam. Und die Hautärztin lachte dann nur und sagte, tja, manchmal ist Urlaub anstrengender als der Alltag, gerade wenn man mit Teenagern verreist.
Die kannte sich wohl aus.
Ja, genau. Also, aber eigentlich gut, wir hatten tatsächlich, es war unser erster Urlaub nur mit, oder wir hatten schon mal einen Kurztrip nach London, aber da ist ja so viel zu tun, aber es war unser erster Sommerurlaub nur mit einem Kind. Und es war tatsächlich am Anfang ein bisschen anstrengend, bis wir uns da mal so eingegroovt hatten. Irgendwann ging es dann, aber Mia hat sich am Anfang echt gelangweilt mit uns. Mhm. Die war auch vorher so ganz extrem hier unterwegs gewesen, jetzt so einen ganz großen Freundeskreis hier in Berlin. Und die wohnen auch alle so nah bei uns und die habe ich eigentlich tagelang gar nicht gesehen, sondern die war immer nur so gleich los. Abends, wenn es hochkam, hat sie bei uns übernachtet. Meistens hat sie dann auch noch irgendwo anders übernachtet. Wenn sie bei uns übernachtet, waren dann irgendwie meistens noch zwei, drei andere dabei. Und von diesem krassen Programm dann so auf dieses reduzierte Wohnwagenleben mit den Eltern, das war echt anstrengend. Und dann war die auch ein bisschen ungnädig mit uns am Anfang. Aber es hat sich dann tatsächlich so nach 3-4 Tagen hat die sich dann auch mal so ein bisschen befreit und ein langsameres Tempo akzeptiert. Und dann war es sehr harmonisch und total nett eigentlich mit uns dreien da.
Deswegen hast du gar nicht verstanden, wieso du eine stressbedingte Gürtelrose haben sollst.
Nein, natürlich nicht.
Das ging mir aber ähnlich, als ich das kriegte, obwohl das jetzt nicht in der Ferienzeit war. Aber ich habe auch überhaupt nicht... weil das genau das ist, ne? Alle sagen dann, ja, das ist stressbedingt und du musst dich ausruhen und du musst langsam machen und du machst ja auch viel zu viel und so weiter. Und dann, also für mich war es auch in der Situation so, dass ich dachte, hä? Also ich habe das Gefühl, mir geht's eigentlich gut. Ich habe gar nicht irgendwie, fühle mich nicht jetzt über Gebühr belastet. Warum kriege ich das jetzt so?
Ja, ne? Genau. Also, ich war richtig ein bisschen sauer. Auf mich, auf mein Immunsystem.
Genau, aber ich weiß nicht, ob dir das auch so ging. Aber für mich war das irgendwie so, also ich habe dann tatsächlich, also das, was du eben beschrieben hast, dass man so sich so schlapp fühlt und so weiter, das ging mir auch so. Ungefähr eine gute Woche lang, würde ich sagen. Und danach wurde es dann besser. Aber ich muss auch sagen, dass diese Zwangspause in Anführungsstrichen, in der ich dann auch gemerkt habe, dass ich das auch brauche, mich hinzulegen und nicht irgendwie dauernd zu denken, ach, na ja, komm, das geht schon, das kannst du schon noch machen. So wie man durch den Alltag ja immer geht. Mhm. Dass mir das auf jeden Fall geholfen hat, mich damit mal zu befassen, was eigentlich Stress in meinem Alltag ist und was die Stressfaktoren sind. Genau. Und ob das wirklich so eine gute Idee ist, immer so zu tun, als wäre das alles irgendwie easy going.
Genau, das ging mir genauso. Also ich hatte eigentlich gerade schon wieder angefangen zu arbeiten, als es bei mir losging. Ich war 2 Tage wieder im Job und ich bin ja selbstständig, deswegen werde ich ja im Grunde nicht krankgeschrieben. Aber ich habe mich dann als meine eigene Chefin selber krankgeschrieben. Ich habe dann noch, also donnerstags stellte ich das fest, freitags hatte ich noch 2 Termine, da bin ich dann auch noch hingegangen. Und dann habe ich zu den Leuten gesagt, so, ich schreibe mich jetzt selber krank, ich bin jetzt erstmal eine Woche nochmal weg. Und witzigerweise, alle, die dann gehört haben, Gürtelrose, fast jeder hatte es schon mal gehabt oder kannte jemanden, der es hatte. Und alle waren dann richtig so, oh ja, machen Sie bloß langsam. Und also das war richtig angenehm, dass ich da auch so auf Verständnis gestoßen bin. Nur bei meinen Kindern, also war es irgendwie so ein bisschen, da musste ich dann irgendwann sagen, Leute, das ist wirklich ein Zeichen dafür, dass man erschöpft ist und das Immunsystem angeknackst, ihr müsst ihr mich mal unterstützen. Die hatten irgendwie noch nicht so ein Verständnis davon, was ist denn das eigentlich? So eine Gürtelrose. Mein Mann, der hat mich allerdings schon sehr entlastet und wir hatten dann aber leider auch noch für dieses Wochenende ein Familientreffen bei uns im Wochenendhaus geplant. Den 80. Geburtstag meines Schwiegervaters haben wir da in einem kleinen Rahmen gefeiert. Aber ich habe dann echt kurz überlegt, sage ich das jetzt alles ab? Aber irgendwie tat mir das dann auch so leid. Und dann habe ich kurz entschlossen, einfach fast alle Mahlzeiten in irgendwelche Restaurants in der Nähe verlegt. Habe dann mich ans Telefon und ans Internet geguckt, wo können wir essen gehen, und habe dann Tische reserviert und alle angeschrieben, gesagt, so Leute, ihr müsst alle was mitbringen und mich unterstützen. Ich kann nicht da jetzt die ganze Zeit kochen und rumwirbeln.
Ja.
Und zum Glück waren die auch alle sehr verständnisvoll und haben mich auch dann entschuldigt, wenn ich mal schlapp war und mich mal für ein Stündchen hinlegen musste, und mich auch sehr gut unterstützt. Das war dann ganz okay. Und ich habe das auch echt genossen, dann nochmal diese Bonuswoche, die ja dann nicht Urlaub war, sondern krankgeschrieben, aber das war echt gut.
Das Problem ist ja immer, also ich, wir haben ja jetzt im Vorfeld zu dieser Episode heute so ein bisschen darüber gesprochen. Ja, das eine ist halt irgendwie so, dass man das Gefühl hat, man wird älter und ist weniger widerstandsfähig, ne?
Ja.
Also das ist ja genau das, was das Immunsystem einem dann sagt. Mhm. Und das andere ist aber auch, dass man feststellt, dass dieser ganze Alltag, den man sich so aufgebaut hat, indem man ja auch so, klar, wir beschweren uns mal und wir klopfen uns gegenseitig auf die Schulter und sagen, Alter, ey, was wir immer alles machen und haha, wir Mütter und so weiter. Aber ich finde, in so einer Situation stellt man dann immer mal fest, dass man das durchaus alles nochmal komplett hinterfragen könnte.
Ja.
Und auch mal überlegen könnte, natürlich auch mit dem Größerwerden der Kinder, wie kann man denn eigentlich das so gestalten, dass dieses Stresslevel, was man ja ganz offensichtlich hat, sozusagen ein bisschen nachhaltiger gesenkt werden kann. Ne? Ich meine, wir haben dafür keine Lösung, haben wir auch schon festgestellt.
Ja.
Aber wir wollten mal drüber reden.
Ja, genau. Also ich habe auch jetzt schon zu meinen Kindern gesagt, ich möchte ganz gerne, dass wir uns diese Woche nochmal zusammensetzen. Jetzt ist ja die letzte Ferienwoche schon in Berlin. Montag geht bei uns die Schule wieder los. Bei euch noch nicht, Anna, oder?
Ihr habt ja noch. Nee, bei uns noch nicht. Wir haben noch ein bisschen. Wir haben ja erst am 5. Juli angefangen.
Genau, das ist, weil Annas Kinder auf eine internationale Schule gehen, haben die andere Zeiten als wir. Aber unsere müssen, genau, Mia muss am 5. wieder hin. Luzi ist ja jetzt kein Schulkind mehr.
Das ist auch krass.
Die ist, ja, die ist ja jetzt ein Gap-Year-Kind. Aber sie hat sich jetzt tatsächlich auch für einen Studienplatz beworben. Ich sage jetzt nochmal nicht was, aber mal gucken, vielleicht kriegt sie den Platz, wir warten mal ab. Jedenfalls habe ich auch schon zu meinen Mädels gesagt, wir müssen uns nochmal hinsetzen diese Woche und überlegen, wie wir uns ab nächster Woche organisieren, weil ich auch überhaupt nicht zufrieden damit war, wie das so gelaufen ist in den Wochen vor den Sommerferien. Weil ich, du weißt ja, ich habe wahnsinnig viel gearbeitet und dann hatte ich ab 17 Uhr immer so im Nacken sitzen, so, Mist, was mache ich zum Abendessen? Das Thema. Und wir haben schon mal vor Jahren, ich weiß eigentlich gar nicht, warum wir damit aufgehört haben, da haben wir mal so einen Plan aufgestellt, dass jeder einen Abend übernimmt, also damals waren die Kinder noch relativ klein, deswegen haben die das dann gemeinsam gemacht, und einen Abend oder zwei Abende ich, zwei Abende mein Mann, zwei Abende die Kinder, und einen Abend sind wir dann entweder Pizza bestellt oder sind essen gegangen. Und dann haben wir also richtig so einen Plan gemacht, was wann wer zu essen macht. Die Kinder haben dann häufig auch einfach nur Abendbrot gemacht, ne? Also mit Brot und Aufschnitt und so. Und das fand ich eigentlich ganz schön zu wissen, oh, ich bin heute nicht dran und ich habe nur zwei Abende die Woche, in denen ich dran bin.
Ja, das macht auch total Sinn. Also das sind halt so die kleinen Sachen, finde ich, an denen man sehr leicht eigentlich drehen kann, denkt man. Ich finde, dass man dann immer wieder feststellt, wie stark Gewohnheiten sind, also für alle. Und wie schnell man, finde ich, als Eltern, als Mütter in dem Fall, in die Falle läuft zu denken oder diesen Effekt kriegt, dass man sagt, ach naja, komm, ich mach schnell, das geht schneller.
Das ist mein größtes Problem.
Das ist auch bei mir ein Riesenproblem, dass ich dann immer denke, ne, keine Ahnung, ich sage dann, räumt eure Wäsche weg. Und wenn die nach 3 Tagen immer noch da steht, dann mache ich es doch. Weil es mich so stört.
Oder weil du den Wäschekorb brauchst.
Ja, das auch. Aber das sind so die kleinen Sachen, finde ich, so im Alltag. Ich würde mich jetzt nicht als eine Mutter beschreiben, die ihren Kindern alles abnimmt. Eigentlich gar nicht. Aber ich bin schon oft so, dass mich stören bestimmte Dinge. Und dann mache ich es eben doch nicht, weil ich es den Kindern abnehmen will oder weil ich es denen nicht zutraue oder so, sondern weil ich einfach genervt bin davon, dass irgendwelche Dinge nicht erledigt werden, sozusagen. Ne?
Ja, das ist auch genau mein Problem. Genau das Thema habe ich auch ständig. Und damit schadet man sich ja im Grunde selbst, ne? Weil du dir langfristig ja dann auch keine Entlastung zugutekommen lassen kannst, wenn du immer alles selber machst und die anderen gar nicht wissen, wie es gemacht werden muss. Mhm. Und auf der anderen Seite eben der Perfektionismus, ne, von dem man sich dann irgendwie auch alle, allerdings habe ich mich jetzt von dem befreit in den letzten Wochen, dann steht halt der Wäscheständer da eine Woche bei uns im Wohnzimmer rum, das ist mir dann auch wurscht. Also früher hätte ich das, als ich noch zu Hause gearbeitet habe, also von zu Hause, da dort mein Büro hatte, hatte ich das nicht ausgehalten, aber jetzt kann ich ja weggehen.
Genau.
Muss mir das nicht mehr angucken.
Da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, das ist tatsächlich für mich ein großes Problem, dass ich nicht weg bin. Ja. Und dass ich halt auch weiß, in meiner Abwesenheit macht es auch sonst keiner. Mhm. Das finde ich auch schwierig als Wissen, zumal das ja bei mir auch noch so ist, dass ich ja eigentlich im Alltag mit den Kindern immer alleine bin und da halt auch kein Partner kommt, der dann sagt, ach, ich mache jetzt mal schnell das und das und das, sondern die Kinder und ich sind halt im Alltag alleine und müssen uns irgendwie organisieren. Und ich glaube, in ganz, ganz vielen Sachen bin ich so, also es gibt so Themen oder so Bereiche, wo ich so extrem gut loslassen kann. Also, keine Ahnung. Also ich bin zum Beispiel niemand, man sagt ja immer so schön dieses, ne, pick your battles, überleg dir genau, wo du deine Energie reingibst, um dich da auseinanderzusetzen oder zu streiten oder ne, irgendwas durchzubringen. Und ich bin zum Beispiel, glaube ich, eher so eine entspannte Mutter, wenn es um solche Sachen geht wie, keine Ahnung, also wenn jetzt ein Kind um 11 kommt und nochmal mit mir reden muss, dann bin ich in der Regel diejenige, die sagt, ey klar, komm rein, hier, komm in mein Bett, wir reden. Also so dieses oder dieses, können wir vom Fernseher essen mal oder können wir auf dem Fußboden essen oder können wir, was weiß ich, können wir uns heute eine Pizza bestellen oder so. Das sind halt oft dann die Sachen, wo ich sage, ja klar, das ist mir jetzt wurscht. Da bestehe ich jetzt nicht drauf, dass wir jeden Abend irgendwie eine ausgewogene, vollwertige Mahlzeit, die noch auch nicht das Klima belastet, auch an der frischen Luft einnehmen oder irgendwie so. Das sind dann so Sachen, aber bei anderen Dingen bin ich eben eher, fällt mir das wesentlich schwerer, da loszulassen. So. Also ich finde zum Beispiel, wenn meine Kinder mit irgendwelchen dreckigen und oder auch je nachdem, was es ist, ungebügelten Sachen in der Gegend rumlaufen, das stört mich einfach, das will ich nicht. Das ist so für mich so ein Zeichen von Vernachlässigung, so ein, weißt du, so, das, ja. Da bin ich, das kommt nicht, kann ich nicht. Also so, das ist sowas, da bin ich total, weiß auch nicht, warum ich da geprägt bin, so.
Ja, was ich zum Beispiel nicht abkann, ist, wenn die Küche so schmuddelig, dreckig ist. Also, das ist auch so ein Thema, was ich jeden Tag wieder der ganzen Bagage da predige. Wenn ihr hier irgendwas gemacht habt, dann tut's auch nicht weh, wenn man dann auch mal einen Lappen nimmt und einmal die Arbeitsfläche abwischt. Aber die sehen das einfach gar nicht.
Nee, die sehen das nicht.
Nehmen die nicht wahr. Oder was auch bei uns gerne so gemacht wird, ist mit klebrigen Händen dann irgendeinen Schrank oder einen Kühlschrank öffnen und wenn ich den dann aufmache, dann habe ich so einen klebrigen Griff. Da drehe ich immer so,
Ich bin ja immer, ich heiße übrigens hier im Urlaub bei meinen Kindern schon die ganze Zeit der Sandnazi, weil ich nicht ertragen kann, wenn die mit ihren sandigen Füßen, Klamotten, Handtüchern und so, hier das ganze Haus zusanden, als würde man irgendwo in der Düne wohnen. Und deswegen kam am Wochenende immer der Freund von der Großen hier mit hin und den kennen wir ja jetzt auch noch gar nicht so gut. Aber da kann ich halt auch keine Rücksicht drauf nehmen. Ich habe schon immer gesagt, so, pass auf, ich bin der Sandnazi, Schuhe aus. Handtuch wird draußen ausgeschüttelt und wenn ihr nicht spurt, müsst ihr auch vor der Tür blank ziehen, dann gehen die Hosen runter.
Und ja, weißt du, dann hier durch.
Genau, weil das Problem, genau, das ist nämlich das Problem. Ja, aber mich stört das gar nicht. Sag ich, ja, aber mich stört das. Und der Sand ist überall einfach innerhalb von Augenblicken, ja. Weil das ja auch sowas ist, dass dann jeder schön mit den Füßen überall hinschleppt und ins Bett und keine Ahnung. Und da bin ich, also wie gesagt, da bin ich der Sandnazi.
Wir hatten jetzt auch, als Mia zurückkam, die war ja dann eine Woche im Camp und das war am See südlich von Berlin und da gab es auch einen richtigen Strand. Und die hat gestern endlich, nachdem ich sie tagelang drum gebeten habe, mal ihren Koffer ausgepackt. Und jetzt ist auch so, wenn man barfuß von ihrem Zimmer über den Flur ins Bad läuft, alles sandig. Mhm. Da habe ich auch mich heute Morgen schon drüber aufgeregt, dass ich dann so frisch geduscht in so eine Sandspur reingekommen bin.
Das ist auch super.
Aber ich habe dann auch gedacht, egal, Donnerstag kommt die Putzfrau, ich habe jetzt keinen Bock mehr, diesen Stress zu machen. Aber ja, und ich glaube, da muss man dann wirklich sich zurückhalten und sagen so, ich lasse das jetzt einfach so. Und zum Beispiel die Putzfrau, das ist so eine Sache, das finde ich immer so herrlich zu wissen, dass donnerstags immer jemand kommt, der mich einmal mir den Rücken frei hält und mich unterstützt und das alles schön für mich macht.
Ja, ich habe das ja immer mittwochs.
Ja.
Und dann möchte ich immer gerne, wenn dann die Kinder aus der Schule kommen, die eigentlich nicht mehr reinlassen. Damit es so genau bleibt.
Ich bin dann auch zwei Tage danach, bin ich dann auch immer so, jetzt war gerade die Putzfrau da.
Ja,
und jetzt ist das hier schon wieder alles chaotisch.
Ja. Genau. Oh Gott. Aber das Ding ist, wenn wir jetzt zurückkommen auf deine Gürtelrose oder meine Gürtelrose.
Ja.
Ja,
Gürtelrosen.
Eigentlich ist es halt nicht lustig, ne? Also wenn ich mir überlege, nein, dass wenn wir so untereinander reden und wir haben ja in unserem gemeinsamen Freundeskreis sozusagen viele Frauen, die in unterschiedlichsten Konstellationen als Mütter und also Mütter sind und berufstätig sind, sage ich jetzt mal so, ne? Also die einen sind selbstständig, die anderen sind angestellt, die anderen machen Teilzeit oder ne, so wie auch immer.
Ja.
Und im Grunde gleichen sich trotzdem halt die Geschichten total. Also man kann eigentlich zusammenfassend sagen, dass die Hauptbelastung in dieser ganzen Geschichte nach wie vor bei den Frauen ist, ja. Und dass eigentlich auch das Ideal, was offensichtlich irgendwie in uns verankert ist und auch nach wie vor so kolportiert wird in der im Umfeld oder in der Gesellschaft, das Ideal ist einfach eben immer noch, gelobt sei, was hart macht, beziehungsweise, ach na ja, ne, das bisschen Haushalt. Und das ist wird halt einfach irgendwie angenommen, dass das alles zu gehen hat und dass, ja.
Ich weiß nur, dass nicht, ob da das eigentlich so, ob das so gibt. Ja, es wird aber, glaube ich, nur deswegen angenommen, weil wir auch immer den Eindruck hervorrufen und pflegen, dass wir das alles trotzdem noch hinkriegen. Und
ja, aber weil man ja das Gefühl hat, also wenn ich jetzt über mich nachdenke, was da so meine Motivation ist, weil man eigentlich das Gefühl hat, dass das halt so zu sein hat. Also weißt du, dass man ja irgendwie in irgendeiner Form eine Erwartung erfüllt, die man auch für gerechtfertigt hält.
Mhm.
Warum auch immer, ne?
Ich weiß auch nicht.
Das damit ist aufgewachsen ist, dass das so ist.
Ja.
Ne, also
vermutlich ist das so, dass wir das von unsere Mütter sind ja da wahrscheinlich noch viel extremer so in die Richtung erzogen worden. Ich habe gerade jetzt gestern, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, diese ZDF-Serie Kudamm 56 beziehungsweise Kudamm 59, nee, die Fortsetzung. Das spielt halt in den 50er Jahren in Berlin und ist jetzt auf Netflix. Und da geht's auch, ist auch so dieser Konflikt, eine alleinstehende Mutter mit drei fast erwachsenen Töchtern. Und die Mutter ist immer nur darauf erpicht, den Kindern eine besonders gute Partie zu verschaffen. Und setzt auch immer, eine Frau muss ihrem Mann gehorchen. Und das ist halt so gerade so die Zeit, in der die Emanzipation einsetzte. Frauen dann auch Führerschein machen durften. Und dann mussten sie tatsächlich noch die Erlaubnis ihres Ehemannes haben, um zu arbeiten und so.
Ja, ganz lange, bis in die 70er Jahre rein.
Ja, ja, genau. Und das ist halt so genau die Zeit. Also meine Mutter ist 47 geboren, das heißt 59 war die 12, bisschen jünger als diese Frauen in dieser Serie. Aber mit diesen Idealen sind unsere Mütter noch groß geworden. Und natürlich wird das dann auch weitergehen, wobei wir ja schon viel mehr Freiheiten haben als unsere Mütter und Großmütter. Aber ich glaube, die Erwartungshaltung, die wir selber an uns haben durch dieses gesellschaftliche Bild, ist immer noch ähnlich hoch wie damals.
Also ich denke auch oft darüber nach. Ich habe ja, also meine Mutter ist ja eine, also ich bin ja in Westdeutschland groß geworden und meine Mutter ist genau sozusagen die Generation, die erste Generation dieser vollberufstätigen Frauen und Müttern. Ja, die hat mich, ich bin 1973 geboren und die erzählt immer, die war ja Hochschuldozentin, dass sie ihre Antrittsvorlesung hochschwanger mit mir gehalten hat. So. Und dann ist sie nach 6 Wochen Mutterschutz wieder zurückgegangen in diesen neuen Job, den sie dann auch bis zu ihrem Rentenalter gemacht hat. Aber
wann ist die geboren?
43.
Ah ja, siehst du, die ist noch ein bisschen älter als meine
Mutter. Genau, und dann war das eben so, dass, also ich kann mich daran erinnern als Kind, dass meine Mutter eben im Umfeld meiner ganzen Schulfreundinnen und Nachbarskinder und so, die einzige vollberufstätige Frau war, die einzige. Mhm. Als ich eingeschult wurde, 1980, hatten wir, also mein Vater war, ist Mediziner, der war niedergelassen, hat auch immer super viel gearbeitet. Also das war schon auch so dieses Männerbild, dieses, ne, der hat halt irgendwie die Brötchen auf den Tisch gebracht, was gar nicht stimmte bei uns, weil meine Mutter eben natürlich auch als Vollverdienerin irgendwie, das wird schon so ungefähr 50-50 gewesen sein, jedenfalls am Anfang. Und wir hatten eine Kinderfrau und wir waren natürlich die, ne, die, und die kam morgens und wenn wir zur Schule gingen oder brachte uns in den Kindergarten, mein Bruder war ja noch jünger als ich und meine Schwester kam dann noch und die hat für uns Mittagessen gemacht, die hat halt so diesen ganzen Haushalt gemacht und dann am frühen Nachmittag so um 2 kam meine Mutter wieder, weil ja, die dadurch, dass sie an der Fachhochschule war, hatte die ihre ganzen Vorlesungen tatsächlich wie in der Schule vormittags und hatte nur einen Nachmittag in der Woche, wo sie Fachbereichsratssitzung hatte. Und das waren dann nochmal 2-3 Stunden und dann blieben wir alleine manchmal oder manchmal blieb dann unsere Kinderfrau auch noch und so. Aber ich kann mich gut erinnern, dass das also wie ich das ungefähr realisierte, ich würde mal sagen, vielleicht im Alter von 9 oder 10 Jahren, dass eben in der Nachbarschaft die anderen Frauen sich dadurch total bedroht gefühlt haben. Und meine Mutter, also so dieses Urteil, was über die gefällt wurde, so, ja, sie geht also arbeiten, die gibt, überlässt ihre Kinder jemand Fremdem, weil natürlich Westkindergärten um 12 Uhr dicht machten, da konntest du ja gar nicht länger sein.
Ja, na, wobei, also ich, meiner hatte sogar auch noch einen Hort.
Mhm. Für Nacht. Aber außergewöhnlich, progressiv.
Ja, aber ich wollte da nicht hingehen. Ich finde das ganz schrecklich. Nee, aber bei uns war das ähnlich. Also wobei ich jetzt nicht die Erfahrung teilen kann, dass meine Mutter da irgendwie schief angesehen wurde. Meine Mutter war ja noch alleinerziehend. Die hat sich ja getrennt von meinem Vater. Da war ich so 4 oder so. Und sie hatte vorher auch, war sie voll berufstätig. Mein Vater war tatsächlich noch in der Berufsausbildung. Der hat seinen Meister gemacht. Und meine Mutter war voll berufstätig. Und ich war dann, als ich ganz klein war, also auch noch zu klein für den Kindergarten, hatte ich auch eine Tagesmutter. Tante Mardai hieß sie. Da wurde ich morgens gemacht. Und als mein Vater sich dann selbstständig gemacht hat mit seinem ersten Laden, da hat dann meine Mutter, da war ich dann so Kindergartenalter. Und dann bin ich aber am Anfang auch danach noch in den Hort gegangen, habe da Mittag gegessen. Und meine Mutter, die ja Lehrerin war, hat mich dann nach ihrer 6. Stunde abgeholt. Und irgendwann, als ich dann größer war, wollte ich da aber nicht mehr hin. Ich bin dann, glaube ich, so die 1., 2. Klasse sogar auch noch nach der Schule in den Kindergarten in den Hort gegangen. Irgendwann war ich dann aber zu groß dafür und habe dann gesagt, nee, ich will das nicht mehr. Ich gehe dann lieber nach Hause. Und meine Mutter kam ja dann immer so um 2, 2:30 kam die nach Hause, weil die eben auch ähnlich wie deine, dadurch, dass sie Lehrerin war, halbtags gearbeitet. Und die hatte natürlich auch immer die ganzen Schulferien frei. Das war natürlich auch super.
Ja, das war bei uns dann so halb überschneidend, obwohl ich mich nicht erinnern kann, dass wir da jemals irgendwelche größeren Schwierigkeiten gehabt hätten. Also meine Mutter hatte lange vorlesungsfreie Zeit im Sommer auf jeden Fall. Mhm. Aber zu anderen Zeiten, wenn wir Ferien hatten, halt nicht. Ne? Also Herbstferien zum Beispiel oder so, nie. Ja. Natürlich, da fing bei der gerade das Semester an.
Aber wenn man sich da mal so überlegt, wenn dann irgendwas passiert ist, ja, wenn meine Mutter krank war oder ich krank war, dann ist nicht etwa mein Vater eingesprungen. Meine Eltern lebten ja zu der Zeit schon getrennt und hat mich dann genommen, sondern ich wurde dann zu meiner Oma geschickt.
Ja. Also bei uns war dann halt immer die Kinderfrau da, ne? Aber das ist natürlich genauso. Und interessanterweise, also meine Schwiegermutter, genau, das wollte ich nämlich eben sagen, meine Schwiegermutter, mein Mann stammt ja aus Leipzig und die hat ja diese ganze Phase mit berufstätige Mutter sein und so in der DDR erlebt, wo ja eigentlich die Infrastruktur wesentlich besser war. Mhm. Also wo es halt Krippenplätze schon gab von Anfang an und so. Aber dieses Ideal, um darauf zurückzukommen, dass man aber als gute Mutter oder gute Hausfrau oder wie auch immer diese ganzen Dinge zum Beispiel im Haushalt alle selber machen muss, weil man sonst nämlich nicht vollwertig diesen Standard oder diese Erwartungen erfüllt, das hat die ganz krass gehabt. Also ich kann mich, oder hat sie vielleicht auch immer noch, ich kann mich erinnern, dass wir, als ich die kennenlernte, war die ja auch noch voll berufstätig, also lange Jahre. Die ist nochmal 5 Jahre jünger als meine Mutter. Die ist niedergelassene Zahnärztin gewesen, hatte also einen Fulltime-Job mit ihrer Praxis als Selbstständige mit einer Verantwortung für, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiterinnen die hatte. Mhm. 5, 6, eine Auszubildende, keine Ahnung was alles, ja. Und 2 Teenager-Söhne und ein Haushalt und dann später ihre alten Eltern, um die sie sich gekümmert hat. Und zu der Zeit hatten wir schon ein Kind und mein Schwager und seine Frau auch. Und dann hat sie auch noch immer dieses Enkelkind zwischendurch genommen. Wahnsinn. Und da war die so am Akku teilweise, dann ging es ja richtig schlecht. Und dann habe ich immer zu ihr gesagt, warum hast du denn nicht, also bitte, dann gönn dir doch eine Putzfrau oder outsource doch bitte diese Einkauferei. Also sie hat dann immer die alten Eltern noch, die wohnten damals noch alleine.
Ich habe die Einkäufe für die gemacht.
Genau, aber die hat dann nicht etwa gesagt, okay, ich fahre einmal die Woche einkaufen, dann bringe ich denen das und das und das mit, sondern die hat die abgeholt und dann wurde zu den Läden gefahren, wo die vorher immer alleine einkaufen hingegangen sind, damit die das genauso, die zum Metzger, da zum Bäcker, da in unseren Lieblingssupermarkt und die Getränke und so weiter. Und dann habe ich immer gesagt, warum machst du denn nicht, bitte beauftrage doch irgendeinen blöden Getränkelieferanten, der denen einen Kasten Wasser und was auch immer die wollen, hochschleppt in ihre Wohnung und dann bitte einmal die Woche eine Putzfrau und so. Aber das war so schwer für die. Ja. Ich habe das damals nicht verstanden, also in der Situation selber. Und ich habe dann auch gesagt, jetzt sag doch bitte, dass das, ne, dass hier unser Neffe das kann. Dann kann der halt jetzt mal nicht übernachten diese Woche. Nur noch alle 2 Wochen oder keine Ahnung. Also irgendeine Form von Entlastung. Und ich hatte das Gefühl, das war für sie fast, also es war unmöglich, das umzusetzen. Also diesen von mir gut gemeinten einfachen Rat, ja,
ja
weil
sie, ich, oder?
Ja, weil diese Vorstellung, dass sie jetzt damit sozusagen zugibt, dass sie das nicht schafft,
dass sie das nicht hinkriegt alleine, das
war,
ist
ja, oder auch zu sagen, das werde ich auch nie vergessen. Da haben wir mal irgendwie zu irgendeiner Familienfeier ein Kuchenbuffet zusammengestellt. Mit jeder sollte was mitbringen. Ich weiß nicht mehr, was der Anlass war. Und dann fingen sie an zu backen und so weiter. Und man muss dazu sagen, dass sie sensationell, backtechnisch sensationell ist. Also niemandes Kuchen sind besser, so ungefähr. Aber war die halt so total unter Stress und dann habe ich gesagt, ey, kauf doch einen Scheißkuchen. Also es muss ja kein.
Das geht doch nicht.
Nein, das geht nicht, genau. Also weil ich gesagt habe, ich habe dann auch irgendwie, weißt du, wenn ich im Stress bin und muss irgendwo noch einen Kuchen beisteuern in der Schule oder so, das ist ja ganz oft so, dann mache ich eine Backmischung.
Du Anna, aber das fällt, muss ich ganz sagen, das habe ich
dann
auch.
Dann ist es eben so.
Das ist mir auch ganz lange schwer gefallen, total schwer gefallen, das abzulegen.
Ja.
Da hatte ich auch diesen
aber Anspruch was ist
an mich. Weiß ich auch nicht, bescheuert. Dabei zum Beispiel in Amerika, wenn ich da einen selbstgebackenen Kuchen mitgebracht habe, da sind die alle durchgedreht. Die sind ja immer einfach in den Supermarkt und haben so einen 12er-Pack Donuts oder Cupcakes fertige gekauft. Und wenn ich dann mit meinem Apfelkuchen Tante Hertha aufkreuze, oh my God, homemade German apple pie.
Ja. Ja, genau. Also, aber ich verstehe halt nicht im Grunde, und das ist ja die Frage, die wir uns heute stellen oder ich mir stelle, wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Schwiegermutter denke und an mein Unverständnis damals, ich meine, das ist 15 Jahre her oder so, ne?
Mhm.
Dass ich dachte, mein Gott, kann die Frau sich nicht helfen lassen? Kann sie sich nicht das Leben leichter machen? Was soll denn das? Und jetzt bin ich nicht in derselben Situation, aber ich bin in einer Situation, in der ich das eher nachvollziehen kann, wie man gefangen ist in so einer, wie soll ich mal sagen, das eine ist ja das Bild, was man von sich selber hat, dass man alles schafft, dass das alles schon geht, dass der man Anspruch, nicht sagt, nein, ja, das schaffe ich nicht, genau, das kann ich nicht, das will ich nicht, das wird mir zu viel oder so. Und auf der anderen Seite die Vorstellung, dass andere Menschen an dieser, in Anführungsstrichen, Unfähigkeit irgendein Urteil festmachen. Irgendwie sowas muss es ja sein.
Ja, also, ich weiß auch nicht, ob man das dann so viel daraus zieht, dass die Leute sagen, boah, das ist aber so lecker, was du hier gebacken hast. Also wir hatten ja jetzt auch dieses Familienfest und normalerweise hätte ich natürlich auch einen Geburtstagskuchen gebacken. Mhm. Und dann hat meine Schwägerin gesagt, weißt du was, wir kaufen immer so einen Tiefkühl-Pflaumenkuchen, den ich total lecker finde. Den bringe ich jetzt einfach mit, dann musst du nicht backen. Und und es war trotzdem genauso nett und total lecker. Ja. Und es ist auch nichts passiert. Keiner ist rot vom Busch gekippt, weil ich mich selber gebacken hatte.
Ja, ja, ja. Also ich verstehe das auch. Also ich frage mich gerade so die ganze Zeit, ne, was ist das? Also ich stelle ja immer wieder fest, dass ich für mich, ich kann das jetzt nicht verallgemeinern, aber ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht tatsächlich irgend so ein Punkt oder so sowas ist, was man vielleicht doch auf einem Minimallevel verallgemeinern kann. Ich stelle ja immer wieder fest, dass ich immer denke oder das Gefühl habe, wenn ich irgendwas nicht schaffe, selbst wenn ich krank werde oder so, dass ich es aus irgendeinem Grund selber schuld bin. Weißt du, was ich meine? Ich habe so Schuldgefühle. Also ich habe so dieses Gefühl, dass ich nicht geschafft und so. Und auch so dieses Gefühl, dass ich, wenn ich jetzt selbst in den Ferien, wenn ich morgens, ne, die Kinder gehen um 10:30 zum Reiten, da, selbst da habe ich das Gefühl, ich muss aufstehen, ich muss denen Frühstück machen, das muss auch ein richtiges Frühstück sein, bis ich mal an den Punkt angekommen bin, irgendwann zu sagen, okay, hier, Schale Müsli, ist mir egal. Weißt du, so?
Ja, also statt jetzt hier aber das ist so
krass. Zu stehen und zu sagen, jetzt steht auf, eine halbe Stunde früher, vollkommen bescheuert eigentlich, statt mich mit meinem Kaffee ins Bett zu legen und noch ein Kapitel Krimi zu lesen oder so, weil ich halt auch Ferien habe, bin ich immer noch die Servicemaschine. Das ist ja meine Bezeichnung für mich selber immer, bezüglich meiner, also in Bezug auf meine Kinder. Und das ist auf der einen Seite sowohl ein Vorwurf oft, wenn ich sage, ich bin nicht eure Servicemaschine. Und auf der anderen Seite merke ich, dass ich es aber doch bin. Und ich hasse das, aber es ist irgendwie offensichtlich ein Teil von mir. Weißt du, was ich meine? Geworden.
Ja, ja. Ja.
Und das ist, es ist irgendwie gespenstisch. Also so dieses, wieso ist das was so mächtig ist? Ne? Also ich meine, ich muss dazu sagen, ich habe in Anführungsstrichen in dem Kontext auch noch das Pech in Anführungsstrichen, mit einem Mann verheiratet zu sein, der auch eine Servicemaschine ist, auf eine andere Art und Weise als ich, aber der eben auch sich sehr, sehr schwer damit tut, sich so, also so loszulassen und einfach mal keine Erwartung zu erfüllen. So, ne?
Ja.
Ich glaube, das ist was sich bei uns beiden so ungut verstärkt. Also ungut im Sinne von...
Ja, nee, das ist bei uns überhaupt gar nicht so.
Okay.
Weil ich bewundere meinen Mann wirklich sehr. Der kann sich, der ist ja so ein Typ, der, wenn der so ein Projekt hat, dann lebt der nur für dieses Projekt. Das ist gar nicht böse gemeint, sondern der ist einfach so, da steckt dann da so drin, dass der alles andere um sich herum komplett ausblenden kann, was natürlich manchmal ein bisschen frustrierend ist für die Menschen, die mit ihm zusammenleben, aber auf der anderen Seite für ihn natürlich super ist, dass er das kann. Ich wünschte manchmal, ich könnte das. Und der sagt dann auch immer, ja, wieso, was passiert denn, wenn ich jetzt das andere erstmal liegen lasse? Das ist doch nicht schlimm. Also der ist da auch, der hat so ein dickes Fell, was das angeht, weil er dann wirklich nur seine Mission ist, dann dieses Projekt. Und also dafür manchmal beneide ich ihn sehr um diese Fähigkeit, das alles andere so auszublenden.
Aber ist es nicht vielleicht auch so, dass er das auch deshalb kann, weil er ja weil er die Dinge schon übernimmt?
Maschine im Hintergrund steht. Natürlich.
Ja, genau, und das ist nämlich zum Beispiel bei uns auch so. Also, das ist natürlich was Gegenseitiges, ne? Also ich verlasse mich darauf, dass er sich sozusagen in Anführungsstrichen im Job verausgabt und da, obwohl ich oft sehe, dass er, also auch da finde ich, übertreibt vielleicht, also so mit dem Enthusiasmus, mit dem er die Dinge tut, und auch in der Perfektion, in der er die Dinge tut, und ich mich sozusagen nicht sorgen muss, dass das Geld, was ich reinbringe, nicht reichen würde, um die Familie zu ernähren sozusagen, und umgekehrt verlässt er sich halt darauf, dass ich die ganzen anderen Dinge irgendwie mache. Und auf der einen Seite ist das ein fairer Deal, also irgendwie, und das ist ja auch nichts, was jetzt zufällig so gekommen ist, sondern das ist ja was wir gemeinsam irgendwie so angezettelt haben, als wir eine Familie gegründet haben.
Ja, ja, so ähnlich ist es
bei uns auch. Aber ich, auf der anderen Seite denke ich eben ganz oft, ja, also das mit diesem Projekt durchziehen und alles andere ausblenden, das kenne ich auch. Hier, und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns ist es tatsächlich halt auch so, dass mehr und mehr, je älter die Kinder werden, halt die Situation eintritt, dass ich natürlich für alle Themen zuständig bin, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, ne, also irgendwelche Problemchen, die einer hat, Sorgen, die einer hat, Ängste, ja, gut, die einer hat und so weiter. Das wird alles bei mir adressiert.
Ja gut, du bist aber ja auch meistens dann nur die einzige Ansprechpartnerin, ja, genau, weil dein Mann nicht da ist.
Ja, aber selbst wenn er da ist, ist das dann natürlich so, das wollte ich sagen, weil sich das natürlich verselbstständigt, weißt du?
Klar, also viele, ne, Themen besprechen die Mädchen auch ausschließlich mit mir, also einfach so Freundschaften und so emotionale Themen angeht sowieso meistens. Aber ansonsten kann ich eigentlich nicht sagen, also weil dadurch, dass mein Mann ja von zu Hause arbeitet und auch tagsüber häufig der einzige Erwachsene in der Wohnung ist, ist er schon, auch wird er da schon von seinen Mädels in die Pflicht genommen, auch wenn ihm das nicht immer passt.
aber das ist für die Beziehung, ist es super für die, ja, also total, finde ich.
Was ich jetzt übrigens echt mir angewöhnt habe und wo ich überrascht war, wie gut das funktioniert ist, ich bin oft, früher habe ich einfach immer so rumgemeckert, keiner hilft mir, alles muss ich alleine machen, weißt du, dieses Nörgeln. Und ich mache das jetzt nicht mehr so pauschal, sondern ich sage dann einfach wirklich, wenn ich Hilfe brauche, ganz konkret, kannst du mal das und das jetzt machen? Also jetzt auch zu meinem Mann zum Beispiel, ich werde nämlich ein längeres Gespräch darüber und der hat gesagt, ich hätte ja gerne, aber ich sehe die Dinge eben nicht. Du musst mir dann schon sagen, was ich machen soll. Mich stört das ja im Zweifel gar nicht, dass hier irgendwas rumliegt oder irgendwas gemacht werden muss. Sag es mir einfach und wenn ich gerade Zeit habe, dann mache ich das auch. Und das ist auch wirklich so. Also ich habe noch nicht einmal erlebt, dass er gesagt hat, nee, ich habe keinen Bock drauf. Sondern der macht dann das wirklich immer sofort und man muss dann vielleicht einfach wirklich mal sich angewöhnen, Sachen zu delegieren und zu sagen, kannst du jetzt mal die Zucchini schneiden und du jetzt schon mal den Tisch decken, statt einfach immer nur so pauschal zu sagen, kann mir mal einer helfen?
Also ich glaube, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass wir auf jeden Fall natürlich irgendwie so ein Oldschool von Feministinnen verachtetes Modell leben in unserer Ehe. Und ihr auch, ja, indem die Aufgaben so in Anführungsstrichen klassisch verteilt sind. Und wenn ich dann immer lese, also das
Aber Ideal ich habe das ja so ausgesucht.
Ja, genau, ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ich denke dann immer so, also wenn du jetzt zum Beispiel diese, weil du gerade gesagt hast, wenn du sagst, dass er dir helfen soll, ne, dann bist du ja schon voll in diesem Thema drin, dass natürlich in einer gleichberechtigten, in Anführungsstrichen jetzt hier Elternfraktion sozusagen, man das nicht als Helfen bezeichnen würde, sondern eben als eine Verantwortung, die man teilt. So, weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Und ich bin da auch immer so ein bisschen, ich renne da so gegen diese Ideale. Und das ist der nächste Punkt, finde ich, über den man reden muss, wenn man darüber spricht, dass man Stress hat. Was sind eigentlich so die Erwartungshaltungen drumherum? Ne? Weil eine davon ist ja auch, du musst emanzipiert sein, du musst selbstständig sein, du musst unabhängig sein, du musst deinen Partner in die Pflicht nehmen oder beziehungsweise am besten suchst du dir einen, der das von selber alles genauso sieht und genauso macht und dann, weißt du so, also das kommt ja noch alles dazu. Ich finde ich hatte gerade vor einigen Tagen einen Insta-Post gemacht über Imperative, die mich so nerven, wo es eigentlich jetzt nicht um solche Themen ging, also nicht um Stress oder so, aber ich finde, das hängt zusammen. Es ging ja eigentlich so um Achtsamkeit, aber das sind ja auch Erwartungshaltungen um einen rum, die einem Stress machen, ja? Du musst dich gesund halten, du musst dich bewegen, du musst dich gesund ernähren. Seit neuestem musst du dich auch nachhaltig ernähren. Ich habe heute wieder in irgendeinem Insta-Post...
Und Reisen auch nachhaltig.
Genau, genau. Ich habe nämlich heute in einem Insta-Post von jemand anders geantwortet, dass wir ein E-Auto fahren, sofort springen die ganzen auf mich drauf und sagen, ja, aber E-Autos sind ja auch ganz böse. Wo ich dann denke, genau, man kann einfach nur noch...
Diesel.
Genau, besser, viel besser. Verbrennungsmotor, Knaller, sollte man auf jeden Fall unbedingt beibehalten, weil die Batterien sind im E-Auto wirklich, also ganz der Weltuntergang. Und ich finde eben diese ganzen, alles, was sich um uns rum zu so einem Ideal davon aufbaut, wie man sein Leben zu leben hätte oder wie man zu sein hätte oder was, also ne, du sollst, was ich eben gesagt habe, also in Bezug auf so eine Frauenrolle, du musst emanzipiert sein und unabhängig und so weiter, du musst deinen Körper lieben, du musst dich gegen irgendwelche komischen Body-Standards stellen. Du musst nachhaltig sein. Du musst, wenn es um die Kinder geht, du musst bindungsorientiert sein. Du musst vegan sein. Du musst gesund sein. Du musst alles dafür tun, dass du gesund bist. Du musst Sport machen. Du musst dich, weißt du, so, das ist so ein Riesen.
Ja, genau, und ich habe ja so. Eigentlich, das sagt zwar keiner mehr laut, aber eigentlich musst du auch dünn sein und gut aussehen und jung aussehen. Ja.
Das darf man auch nicht mehr sagen, aber das gehört auf jeden Fall auch dazu, ganz klar. Aber das sind so diese Sachen, wo ich dann ganz oft denke, also ich komme dann ganz oft an so einen Punkt, ich krieg so ein, ich schlafe so ab, ich höre das und lese das alles und denke, leck mich doch am Arsch. Ich bin's eh nicht. Also weißt du, so ist mir egal. Ich kann es halt nur so gut, wie ich es kann. Damit muss ich leben und alle anderen dann halt auch.
Aber ich glaube, das ist auch so eine ein Luxus des Alters, dass man dann irgendwann sagt, okay, ich werde einfach nicht mehr all das schaffen, was man machen könnte, weil ich will es auch gar nicht, aber ich kann es auch gar nicht schaffen, alles.
Also ich wollte nur darauf hinaus, weil ich eben gesagt habe, Schuldgefühle, ich glaube, das sind eben auch alles Dinge, die Schuldgefühle verstärken können. Weißt du, so, also nicht zwangsläufig, aber es braucht auch sehr viel Energie, sich dagegen irgendwie zu positionieren und immer zu sagen, nee, ich muss das nicht, nein, ich brauche das nicht, keine Ahnung, ne, also und es gibt ja immer von allem zwei Seiten, die einen sagen, ich liebe meinen Körper, wie er ist und ich brauche mich nicht irgendwelchen Schönheitsnormen zu unterwerfen und der andere sagt, ich kann meinen Körper aber nicht so lieben, wie er ist und deswegen nehme ich Hyaluronsäure oder ich lege mich unter das Messer und dann ist das ja auch eine Entscheidung, die jemand trifft und die für ihn irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, möglicherweise die richtige ist, weißt du? Mhm. Und das, ich finde, das ist auch alles was einem Stress macht. Also so dieses sich positionieren, sich irgendwie einsortieren und so weiter und das alles in einem Alter, wo man eigentlich denkt, man sollte jetzt langsam irgendwie mal wissen, wie man so ist und was man so gut findet und was man auch so, was tatsächlich eine realistische Einschätzung sozusagen angeht der eigenen Person und Kapazitäten.
Ja, es ist aber auch ein bisschen eine Gratwanderung zwischen was macht mir Stress und was fordert mich. Also ich meine, oder ne, man ist auch eigentlich auch gut, wenn man sich Ziele setzt und sich selber so ein bisschen pusht, gewisse Sachen zu schaffen. Aber man muss dann eben aufpassen, dass man nicht übertreibt, ne?
Ja, und vor allen Dingen, dass man die Dinge sich aussucht, die einem wirklich wichtig sind und die einem wirklich was bedeuten. Also wenn ich zum Beispiel sage Nachhaltigkeit oder so oder Bindungsorientierung oder Feminismus oder Antirassismus oder was auch immer, wenn ich jetzt mir die Problemthemen der Welt vornehme oder aber eben tatsächlich im Kleinen, ne, wie ich mit meinem eigenen Leben irgendwie klarkomme und mich da aufstelle, in meiner Partnerschaft, in der Beziehung zu meinen Kindern und so weiter, dass man sozusagen da die Sachen findet, die einem wirklich, also die wirklich irgendwie was bedeuten oder die einen wirklich selber weiterbringen, zu sagen, ich mache das und das jetzt, weil das ist jetzt dran oder ne, keine Ahnung, ist es jetzt wurscht egal, was es dann ist, aber irgendwie die Erkenntnis gleichzeitig, dass man eben nicht alles machen kann und auch nicht alles richtig machen kann und eben auch nicht sozusagen, ich finde das immer so schwierig, wenn zum Beispiel solche Themen in Social Media oder so aufkommen, weil dann immer jeder irgendein Patentrezept rumliegen hat und sagt, also hast du schon mal darüber nachgedacht, ich mache das ja ne so gut gemeint oft, aber eben absolut null hilfreich im Zweifel.
Das stimmt.
Und das ist echt
schwierig. Es ist ganz schön, manchmal eine andere Meinung noch zu hören, einfach um eine informierte Entscheidung für sich selber zu treffen.
Ja.
Aber jeder muss natürlich seinen eigenen Weg finden. Aber ich finde auch in den Beziehungen, die man so führt, weil du gerade sagst, man kann nicht alles machen, man muss sich entscheiden, ne, wo man, wie man sich wo positioniert. Ich finde auch im innerfamiliären Zusammenhang muss man dann auch gewisse Dinge einfach von sich weisen und sagen, das kann ich jetzt nicht mehr machen. Ich mache das und das und das, aber das jetzt nicht mehr. Also diese Abgrenzung muss ja auch noch stattfinden. Nicht nur nach außen hin.
Ja, das stimmt, absolut.
Ne? Und ich glaube, das ist fast schon so ein bisschen die wichtigste Abgrenzung eigentlich, weil das ist ja so der Alltag, mit dem man die ganze Zeit zu tun hat und der einen so am allermeisten stresst. Ich empfinde diese Außengeschichte empfinde ich gar nicht als so stressig. Das stresst mich gar nicht so sehr, wie jetzt die Leute mich von außen sehen. Sondern das, was so im Alltag ständig passiert und womit ich beschäftigt bin, das ist ja das, was so anstrengend ist. Das, was so im Kopf abgeht, kommt noch oben drauf.
Aber ja, das stimmt.
Und also das habe ich mir jetzt für das nächste Schuljahr vorgenommen, dass ich da wirklich auch öfter mal sage, nee, das schaffe ich jetzt nicht. Ich weiß, dass du jetzt gerne mit mir heute, keine Ahnung, zu IKEA fahren möchtest, aber ich schaffe das jetzt nicht. Ich kann es nicht. Und ich, also witzigerweise, ich habe das jetzt tatsächlich auch schon häufiger gemacht, wo in Situationen, wo ich früher immer gesagt habe, ja, okay, ich guck mal, irgendwie kriege ich das schon noch hin. Aber ich habe gesagt, nö, es läuft nicht. Dann war natürlich erstmal eine Frustration auf der anderen Seite da. Aber nach ein paar Minuten war es dann auch schon wieder vergessen. Und es ist nichts Schlimmes passiert.
Ja.
Und es war eine große Erleichterung für mich, das zu sehen.
Ja. Also ich denke das auch, dass es eigentlich müsste es ja mit älter, größer werdenden Kindern eigentlich leichter werden, weil die selbstständiger werden und so weiter. Und ich empfinde aber auf der anderen Seite diese Veränderung auch als Herausforderung, weil natürlich die Bedürfnisse und die Ansprüche viel komplexer werden. Ne?
Mhm.
Also
auch das sehr zeitintensiv, so diese Auseinandersetzung ständig. Ja. Also auch jetzt gerade diese Phase, in der unsere Große ist, wo sie nun überlegt, wie es weitergehen soll und sie so ein bisschen haltlos ist. Ne? Deswegen bin ich auch ganz froh, dass sie jetzt diesen Job hat im Café, dass ich hoffe, so ein bisschen Struktur dann auch wieder bringt und nochmal so eine neue Wirkungskreis.
Ja.
Aber das ist, finde ich, auch sehr, sehr zeitintensiv. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich meine, dieser doofe Spruch, wir haben den auch schon häufiger zitiert, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Da ist wirklich was dran, ne?
Ja, da ist was dran, total. Also nicht nachvollziehbar für Leute, die gerade darum kämpfen, dass sie eine ungestörte Nachtruhe haben. Das verstehe ich.
Das kämpfe ich auch gerade wieder.
Oh Gott. Ja, das stimmt. Ja, eigentlich geht es nicht mehr weg, ne? Das stimmt auch.
Ja.
Aber ich finde das auch, ich finde wirklich auch diese ganzen Dinge, die man lernen muss, auszuhalten, wenn die Kinder größer werden und versuchen, ihre eigenen Wege zu gehen und so, das ist schon nochmal eine andere Hausnummer, finde ich.
Und es ist auch mit viel Frustration verbunden, finde ich. Weil die das eben nicht so kleine, schnuppelige, weiche Knutschis sind, denen man alles verzeiht, wenn sie mal einen kleinen Tobsuchtsanfall bekommen. Sondern da sind, also manchmal gerät man da schon emotional sehr an seine Grenzen, finde ich.
Ja.
Ne, wenn die dann so in der Pubertät da sich so ausleben. Wir haben das ja letztes schon besprochen. Wir wollen jetzt auch keinen Namen nennen. Aber das durchaus, es geht mir sehr an die Substanz und das ist auch für mich wirklich emotional, es zieht mich richtig runter. Also so ein Konflikt, so ein Streit mit einer meiner Töchter, das deprimiert mich richtig.
Mhm.
Auch, da brauche ich erstmal eine Zeit, um mich davon zu erholen.
Ich finde es auch ein Unterschied, bei kleineren Kindern hast du halt irgendwie Dinge, für die du dann möglicherweise relativ schnell und einfach eine Lösung findest, ja, oder manchmal auch nicht, dann muss man sie halt irgendwie nur einmal auf den Arm nehmen und dann ist wieder gut. Und ich finde so die Konflikte und Auseinandersetzungen mit großen Kindern, die sind halt viel nachhaltiger, ja, also ein Streit zwischen meinen zwei jüngeren Kindern zu schlichten, um mir dann am nächsten Tag anzuhören oder eine Woche später. Du hast aber gesagt, der, und immer kriege ich den Ärger und so weiter. Das macht halt ein Dreijähriger einfach nicht. Also das ist einfach so, sondern
argumentieren und diskutieren. Und
nein, es sind auch andere Themen. Also weißt du, als meine große Tochter 3 war, hatte die einen Tick und wollte immer selber bestimmen, was sie anzieht und hat aber sich nicht entscheiden können, gab immer einen riesen Terror morgens. Oh, und dann habe ich einmal angefangen, mit ihr das abends vorher zu machen und zu sagen, okay, du suchst einen Teil aus, was du willst und ich kombiniere den Rest, dann legen wir das raus und dann ist am nächsten Morgen kein Terror. Damit war das Thema geklärt für immer. Also weißt du, so das sind so Sachen und das, ich würde behaupten, für immer was klären mit einem 15-jährigen, 16-jährigen Menschen, fat chance.
Ist schwierig.
Und mit einem 12-Jährigen auch. Also so,
Wir haben jetzt im Moment immer die Diskussion mit Mia. Ich hatte ja vorhin schon erzählt, dass die jetzt so eine große Freundesklicke da hat und die ständig beieinander übernachten wollen, alle.
Mhm.
Ich möchte eigentlich, dadurch, dass ja nächste Woche Montag die Schule wieder beginnt, hatte ich mir eigentlich vorgenommen, diese Woche wieder so ein bisschen darauf zu achten, dass sie zeitlich ins Bett kommt und zu einer vernünftigeren Zeit morgens aufsteht, dass es so richtig krass wird am Montag. Und jetzt geht es aber natürlich, alle kommen jetzt wieder aus dem Urlaub zurück und dann muss ständig irgendwo übernachtet werden. Und jetzt feilschen wir, dann habe ich immer schon gesagt, okay, wenn du irgendwo übernachtest, dann möchte ich aber das in der Nacht danach bei uns schläfst und auch ohne, dass jemand hier übernachtet. Und dann ist natürlich ständig so, ja, jetzt sind die alle bei sowieso und alle dürfen da übernachten, nur ich nicht. Und jeden Tag habe ich ja diese Diskussionen. Das ist so anstrengend.
Und es ist eine Endlosschleife eigentlich.
Ja,
ne?
Es hört nie auf. Es geht immer weiter.
Selbst wenn ich zum Beispiel zu unserem Sohn, selbst wenn ich zu dem sage, hör mal, du kennst mich jetzt dein Leben lang, habe ich schon jemals, wenn ich einmal zu was Nein gesagt habe und nur weil du mich dann danach eine Stunde voll quengelst, dann gesagt, ah nee, habe ich mir anders überlegt, okay doch, ist noch nie vorgekommen, wird auch nicht passieren.
Das ist good for you, Anna, weil ich bin da nämlich nicht so konsequent.
Doch, ich total.
Ich lasse mich da leider tatsächlich manchmal belabern, vor allen Dingen auch von der Kleinen, weil die so hartnäckig ist. Die Große, die hat dann häufig gesagt, na gut, okay, dann eben nicht. Aber die Kleine, die hat so einen Willen. Und das weiß die leider auch. Das sagt man dann auch immer, du bist selber schuld. Zu mir kommt die gar nicht erst, weil sie weiß, wenn ich mal sage, dann heißt es rein.
Genau.
Das ist sozusagen ein heimgemachtes Problem bei mir.
Es tut mir leid, dir das jetzt so zu sagen, aber glaube ich auch. Ja. Also aber ich verstehe es. Also ich finde auch, es gibt ganz oft so Dinge, wo ich dann, also die haben ja alle ihre, wie soll ich mal sagen, ihre Strategien, wie sie kriegen.
Und mir leuchtet das dann manchmal auch während der Diskussion plötzlich ein. Also ich bin auch durchaus dann bereit, die Argumente der Gegenseite mir zu Herzen zu nehmen und zu sagen, okay, ja, okay, hast recht. Aber das dann.
Das ist ja was anderes. Das finde ich, sollte man immer machen. Also man sollte das immer irgendwie halt nicht 50 Mal hintereinander. Also,
Wenn man irgendwann
also jedenfalls, das geht mir so. Und ich muss auch sagen, für viele Leute ist es ja so, dass sie dass es für sie leichter ist, nachzugeben und dann zu sagen, naja gut, dann mach halt so ungefähr, weil dann hat man seine Ruhe. Das ist für mich nicht so. Für mich ist tatsächlich auch der leichtere Weg, dann rigoroser zu sein, wenn ich einmal Nein gesagt habe und dann einfach dabei zu bleiben und zu sagen, nein, geh weg, nein, brauchst gar nicht nochmal anfangen, nein, ich ändere meine Meinung nicht, nein, 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 und dann hört es irgendwann halt auf. Also wenn ich es einmal begründet habe und es ist einfach so, dann erkläre ich es vielleicht noch einmal, warum, wieso, weshalb, ne? Dann kommt noch 25 Mal, das ist voll unfair und dann ist gut.
Ja, es passiert dann eigentlich nichts Schlimmes, außer dass sie ein bisschen mucksch sind, ne?
Ja, ja.
Aber langfristig ist es, glaube ich, wirklich besser, wenn man da so konsequent ist, weil man sich damit einfach viele Diskussionen erspart, ne?
Ja, also nee, ich finde jetzt, meine Kinder diskutieren durchaus sehr viel mit mir, aber und fangen auch immer wieder an, aber ich sage ja auch immer, ich bin offen für, also überzeug mich. Das ist ja schon auch ein Grundsatz, so dass ich sage, okay, wenn du jetzt ein gutes Argument hast oder so, dann, ne? So,
ja.
Aber wenn nicht, dann halt nicht. Also dann ist es so. Dann versuch's halt gerne das nächste Mal wieder.
Eben, ich lade dich hiermit ein, es nochmal zu versuchen beim nächsten Mal. Ob ich dann ja sage, weiß ich noch nicht.
Das erinnert mich daran, dass mein Sohn gerade versucht hat, ein Snapchat-Konto zu eröffnen, weil er im App Store gesehen hat, dass da steht, also freigegeben ab 12. Aber das stimmt gar nicht. Also die AGBs von Snapchat sagen 13, aber der App Store sagt 12, weil es 13 nicht gibt bei denen. Bei denen gibt es nur 12 und dann wieder 16. Also haben die diese ganzen Apps zum Download schon ab 12 freigegeben. Und mein Sohn hat sich halt irgendwie voll gefreut und hat sich Snapchat runtergeladen und wollte sich ein Profil anlegen. Und dann hat er natürlich sein Geburtsdatum eingegeben und dann meldete dann halt Snapchat zurück, du bist leider noch zu jung für diese App, aber schön, dass du es versucht hast. Und dann dachte ich mir so, geil.
Aber wie süß, dass er da brav sein echtes Geburtsdatum eingibt. Er hätte ja,
weil er dachte, weil er halt dachte, der App Store hat ihm das schon richtig gesagt, dass es ab 12 ist sozusagen. Ne?
Ja.
Was aber nicht so war, war richtig frustriert.
Ja, aber wir müssen mal eigentlich wieder zu unserem Hauptthema zurückkommen. Wir hatten ja unsere lieben Freundin Jette, die das vierte Baby bekommen hat.
Alles Liebe, Jette, auch hier nochmal.
Ja, genau. Und der hattest du ja im Auftrag von uns drei Freundinnen sozusagen ein schönes Päckchen zusammengestellt. Mhm. Und da hatte sie gestern in ihrer Insta-Story geschrieben, dass es das Päckchen ist, wo wohl am meisten für sie selber drin ist und nicht fürs Baby. Und sich darüber sehr freute. Da hatte ich ihr noch geschrieben, du weißt doch, wie das ist. Es ist wie im Flugzeug. Man muss erst sich selber versorgen, damit man dann alle anderen versorgen kann. Ne? So wie mit der Luftmaske, mit der Atemmaske, die im Flugzeug runterfällt. Und dann lachte sie und schrieb, ja, ja, stimmt, das habe ich noch gar nicht gesehen, aber es stimmt natürlich eigentlich. Mhm. Ich glaube, das ist eben auch das, was wir häufig vergessen, wir Frauen und wir Mütter, dass wenn wir selber nicht für uns sorgen, dass es im Zweifel niemand anderes macht und wir dann auch als Folge davon nicht mehr so gut für die anderen sorgen können, für die wir so gerne sorgen.
Ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum ich meine Hebamme so geliebt habe, als ich die zwei Kleinen, die Geburten bei den beiden Kleinen und die Wochenbetten gemacht hat, weil die sich so um mich gekümmert hat. Das war die Person, die zu mir kam, um nach mir zu schauen. Natürlich hat die auch nach dem Baby geschaut und hat auch, aber weißt du, nach dem Baby habe ich selber geschaut. Wenn ich gesehen hätte, dass da was gewesen wäre, dann wäre ich damit zum Arzt gegangen. So, also weißt du, so das war so, aber jemand, der kommt und der guckt und der guckt, ob ich zurechtkomme.
Und die sagt, mach nicht so viel, hab nicht
ja,
so viel.
Ja, und Buch, keine Ahnung, ne? Einfach weg. Mal so, mach mal deiner Frau einen Tee oder mach mal der Mama einen Tee, als ich dann ne, schon größere Kinder hatte und dann da bei mir im Bett gesessen hat und geguckt hat, ob die Gebärmutter sich zurückbildet und ob die Narbe verheilt und irgendwie, ne, so, ach, wann kommst du denn zurecht und das Stillen, ach ja, und so. Und es war so.
Das fand dieses, ich auch ganz toll.
Ja. Ja, dieses, dass jemand kommt, der sich um dich kümmert, das war total toll und schön. Und dieses Gefühl, dass das jetzt gerade der Fokus ist. Und ich glaube, also das hört sich so komisch an, wenn ich es jetzt so laut ausspreche, fällt mir gerade auf. Also irgendwie finde ich, hört sich das komisch an. Aber ich hatte darüber auch schon so Diskussionen, nicht so richtig, aber doch durchaus mal mit meinem Mann, immer wenn es mir mal nicht gut ging, wenn ich mal krank war oder so, dann hat er sich auch immer um die Kinder, also ne, wenn dann so eine Situation war, Wochenende, ich liege mit einer Angina im Bett und so und dann ist der auch lieb, dann bringt er mir meinen Tee und bringt mir Medikamente ans Bett und kümmert sich um die Kinder und hält die von mir fern oder so, damit ich meine Ruhe habe. Aber dieses Gefühl, umsorgt zu sein, das macht er nicht. Also so, das ist so dieses...
Nee, das
und da irgendwann
ist auch so ein Manko, als es mir schlecht
ja, meine und Mama das gewünscht. Ganz genau, die Mama. Und das finde ich krass, weil das ist ja genau die Rolle. Also und das sind ja. Wir halt jetzt selber. Und ich denke das immer, ich hatte das jetzt übrigens, habe ich auch sehr an dich gedacht, an meinem Geburtstag, den ich ja hier gefeiert habe. Da haben die Kinder, also die Große ist nämlich diejenige, die sich dann da immer so ein bisschen eher kümmert um mich auch oder so, wenn es mir schlecht geht oder wenn so ein Anlass ist. Die hatte dann irgendwie eingekauft und gebacken und also hatte sich natürlich auch einen komplizierten Kuchen rausgesucht, leider. Das dauerte dann ewig und ging dann auch nicht so, wie sie wollte. Hat aber irgendwie die beiden Jüngeren eingespannt, hatte Geschenke verpackt, hatte, keine Ahnung. Also die hat sich darum gekümmert, weil das war... Samstags war mein Geburtstag und mein Mann kam erst gerade das abends relativ spät hier an. Und dann hatte er das auch mit ihr alles besprochen und sie hat es dann umgesetzt. Und dann kam der hier an und dann haben wir abends, es war nicht so tolles Wetter, dann haben wir abends irgendwie, Mensch, ärgerlich nicht gespielt oder sowas. Mhm. Und dann sagten die Kinder klein so, oh, feiern wir denn rein mit der Mama? Und dann habe ich gesagt, du, mir ist es egal, ich kann ins Bett gehen, ich bin müde genug, aber ich bleibe auch noch wach bis Mitternacht. Und dann sah ich schon, dass die Große so Panik in den Augen kriegte und dann mit ihrem Vater unter vier Augen sprechen wollte und dachte, aha, offensichtlich sind die Präliminarien nicht so gelaufen wie geplant. Und dann kam Mitternacht näher und es entbrannte um 10:50 ein Streit darüber zwischen meinen anderen Familienmitgliedern. Warum sich keiner, es wäre ja gar kein Sekt im Haus und nichts zum Anstoßen und wieso wir überhaupt bis Mitternacht aufgeblieben wären. Man könnte ja jetzt gar nicht feiern, wir hätten ja noch nicht mal, der Kuchen wäre noch nicht fertig, weil da muss noch eine Creme drauf und das wollte ich morgen früh machen. Riesentheater. Dann bin ich 10:50 aufs Klo gegangen und habe gesagt, ihr könnt mich mal, ich gehe jetzt ins Bett, das ist mir jetzt hier echt zu doof. Ich glaube, ihr spinnt, ja, was soll denn das? Ja. Dann lass es halt, ich wollte ja gar nicht, dass wir irgendwie anstoßen mit Brimborium irgendwie um Mitternacht, aber wenn ich keinen Sekt habe, dann kann ich doch vier schöne Gläser rausholen und gieß da Limo rein, ist doch scheißegal. Ja. Aber diese Streite vor, also das fand ich richtig schlimm. Dann bin ich ins Bett, bin ich aufs Klo gegangen, mit dem Erfolg, dass dann die Kleinste mit einer Blume heulend um Mitternacht vor mir stand, während ich noch auf dem Klo saß und gesungen hat, weil sie jetzt der Meinung war, dass das jetzt sein müsste. Mein Sohn voll beleidigt in seinem Zimmer, die Tür geknallt, weil irgendjemand nicht seine Beiträge anerkannt hat. Die Große am Heulen, weil niemand irgendwie anerkannt hat, dass sie das alles gemacht hat und den Kuchen. Und da kann man die Creme jetzt noch drauf machen. Und mein Mann, und dann habe ich gedacht, sag mal, ihr seid doch alle nicht mehr ganz dicht, ja? Ich war so angepisst, also nicht wegen fehlender Ehrungen, sondern wegen diesem Scheiß, ja, den die da
Arme.
dann bin ich
nein, aber doch, weil eigentlich sollte es ja um dich gehen und dann haben die alle genau. irgendwie das genau. zu ihrem Thema gemacht. Und
oh. Ja. Und dann habe ich auch so gedacht, warum ist das denn so schwer? Ich mache das denen immer vor, wie es geht. Immer, immer. Seit ich irgendwie Mutter von diesen Kindern bin. Und ich verstehe es, ich verstehe das nicht. Und dann auch mein Mann dann irgendwie so, der dann gesagt hat, ja, aber das haben wir doch alles so abgesprochen, bla, bla, bla. Und dann habe ich gesagt, am nächsten Tag zu ihm gesagt, du bist doch der Erwachsene. Du musst doch in der Situation die Verantwortung übernehmen. Du kannst das doch jetzt nicht unserer Tochter aufbügeln und der dann noch einen Vorwurf machen, mitten in der Nacht wohlgemerkt, weil sie deiner Meinung nach den falschen, viel zu komplizierten Kuchen ausgewählt hat, der halt um Mitternacht nicht fertig ist, weil da eine Sahne drauf muss, die man nicht abends schon drauf machen kann. Das kannst du doch nicht, das verstehe ich nicht. Wieso kann keiner von euch Arschgeigen dann bitte einen blöden, fertigen Muffin in der, ich verstehe es einfach nicht. Weißt du, was ja. ich meine? Und dann habe ich gesagt, ich will
also nicht mal von... Torti aus der Schublade holen. Ne?
Ganz genau, scheiße, wurscht. Und dann habe ich mich ins Bett gelegt und dann hat er mal gesagt, willst du schon ein Geschenk? Und dann habe ich gesagt, geh weg, ich habe jetzt noch nicht Geburtstag, ihr könnt es morgen früh nochmal versuchen. Aber das hier geht ja gar nicht. Wo ich dann auch so dachte, das ist genau der Punkt. Das würde mir nie passieren, weil ich die Mutter bin. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und das wäre meiner Mutter auch nie passiert. Meinem Vater aber schon. Mhm. Und das ist auch verrückt, dass man das so, dass das so weitergeht. Und ich sehe auch jetzt an meinen Kindern, ich weiß, dass das meiner großen Tochter auch nie wieder passieren wird wahrscheinlich und auch mit ihren Kindern nie passieren wird. Bei meinem Sohn bin ich nicht so sicher, komischerweise. Ja, ist komisch, so. Also ja, obwohl ich immer denke, ich mache das, lebe denen das alles so vor und so weiter. Also
und du hast dich an mich erinnert, weil mein 40.
Genau.
Geburtstag so gelaufen ist. Das ist alles so, oh, ist noch nicht da und ach so.
Ja, ja, genau. Genau,
habe ich endlich gedacht. An, Blumenstrauß gab es nicht.
Ja, Blumen, das hatten die ja alles. Ne? Die waren ja eigentlich, es war überhaupt nicht nötig, dass das ja eskaliert wäre. Die hätten einfach sagen müssen, wir gehen jetzt ins Bett.
Und dann ist am nächsten Milch an und dann gehen wir alle schlafen.
Ja, so. Ist ja scheißegal, genau. Und dann bin ich am nächsten Morgen haben sie dann irgendwie, ne, dann ist mein Mann aufgestanden, hat Brötchen geholt, hat Muffins gekauft, hat nochmal Kerzen gekauft. Die Große hat den Kuchen in der Nacht noch fertig gemacht, laut heulend. Stand um 1 Uhr morgens heulend mit dem Kuchen an meinem Bett, mit dieser Sahne drauf, hat die Kerzen nicht angekriegt, hat dann da rumgesaut, dann hatten wir Wachs auf dem Kuchen. Ey, es war ein Riesentheater.
Oh, so.
Und es war richtig doof. Und ich, wie gesagt, mir geht's überhaupt nicht um Perfektionismus oder um so. Es geht mir um diese Gesten, ne, um die, ja. ein Yes-Torti zu haben. Es geht einfach um dieses, weil wir eben bei dem Kümmern waren, ne, oder bei diesem Bemuttern vielleicht sogar, um bei dem Wort auch zu bleiben, ne. Wieso ist das schön, wenn eine Hebamme kommt und sich um einen kümmert? Wieso wünscht man sich auch als erwachsener Mensch noch irgendjemand würde sich wie eine Mutter um einen kümmern? Weil das dieses Ideal ist, was man da dran knüpft, weil das die Rolle ist, ne, und auch natürlich das, was man selber sonst immer macht. Und deswegen macht es um einen herum keiner.
Ne? Ja, ja. Ich meine,
es gibt das auch das ausfüllt.
Für Vatern gibt es nicht. Ne?
Nee, zum Beispiel ist es, das ist was, was ich in den letzten Jahren immer wieder so zu schätzen gelernt habe, dass zum Beispiel in unserer Freundschaft oder eben auch in dem erweiterten Freundinnenkreis um uns herum, dass eine große Qualität ist, sich umeinander zu kümmern auch, wenn es einem schlecht geht und selbst wenn es aus der Ferne ist. Das ist so.
Das ist der Ersatz dafür eigentlich so ein bisschen auch für die
vielen. Ja, aber das ist auch das, ja, und das ist aber auch das Verständnis dafür.
Genau.
Das Verständnis dafür, dass das ein Bedürfnis ist, was sonst keiner so richtig befriedigt um einen rum. Mhm. Und irgendwie abdeckt so, dieses bemuttert werden oder einfach mal anzuerkennen, dir geht's schlecht, auch scheiße. Also weißt du, so dieses, nicht so dieses, ach, Kopfhoch, da musst du durch, sondern dieser Pionierscheiß.
Ja, ich frage mich gerade, wie das für Männer ist. Also, weil klar, die Männer werden natürlich, wenn sie in einer Partnerschaft leben, von ihren Frauen bemuttert oder von den Müttern in ihrem Leben, wenn es die noch gibt. Aber wie ist es denn zum Beispiel, wenn jetzt ein Mann nicht in einer Beziehung lebt und der muss doch auch diesen Wunsch haben, sich bemuttern zu lassen. Bemüttern sich Männer gegenseitig auch?
Ich glaube schon, dass das was ist, was unter Männern sehr viel seltener ist.
Ja.
Weil das nicht so zu dem Eigenschaftenkanon gehört, der kultiviert wird. Ich will jetzt damit nicht, ich glaube nicht, dass es irgendwie angeboren ist oder so. Ich glaube, dass es was Gesellschaftliches ist, was man halt auch nicht vorgelebt kriegt. Ich habe gerade eine Folge von Modern Family gesehen, weil witzigerweise meine kleine Tochter das für sich entdeckt hat und es total liebt. Mhm. Und wir jetzt immer zwischendurch eine Folge Modern Family gucken. Und da gibt es eine Folge, in der dieses schwule Paar wo dann rauskommt, dass der eine sich wünscht, dass der andere ihn in der Öffentlichkeit auch mal irgendwie umarmen oder küssen würde und der will das aber nicht. Und dann sagt er, ja, du willst dich nicht als schwul outen in der Öffentlichkeit und dann kommen sie aber der Sache auf den Grund, dass es daran liegt, dass der Vater ihn nie geküsst hat und so weiter oder nie umarmt hat und der sagt, ich kann mich zuletzt erinnern an Körperkontakt zu meinem Vater, da war ich 12 oder so. Und dann wird das so als so Familienmangel aufgedeckt, ne, der auch die Schwester betrifft und so weiter.
Ja.
Und ich glaube tatsächlich, dass das so ist, dass man natürlich, wenn man kein Modell hat, dass das einem vorlebt, dann kannst du das selber auch nicht kultivieren an dir selber. Also zum Beispiel mein Vater ist immer sehr, also der war nicht so super präsent, habe ich ja eben schon mal gesagt, der war sehr, sehr, also ein Workaholic auf jeden Fall. Aber wenn es einem schlecht ging, mein Vater ist ja Mediziner, das hatte sicherlich auch noch so diese Komponente, dass der dann auch, der hat dann so einem die Hand aufgelegt, so die kühlende Hand, wenn man Fieber hatte. Und der war für diese ganzen Sachen so zuständig. Aber der war immer wahnsinnig lieb, wenn es einem schlecht ging. Auch wenn es einem seelisch schlecht ging, später, als wir so Teenager waren oder so. Und auch zum Beispiel muss ich daran denken, wie der zu uns war, als meine Mutter im Sterben lag. Ne? Da waren wir waren ja alle erwachsen. Und trotzdem war der so, hat der plötzlich diese Qualitäten gezeigt. Also, und meinen Bruder empfinde ich auch als sehr mütterlich. Also, ne, also wenn man jetzt das mal so an solchen Vokabeln festmacht.
Ja, genau. Also ich wollte jetzt auch nicht damit andeuten, dass die Männer in meinem Leben nicht diese Qualität haben, dass sie Geborgenheit geben können. Aber wenn ich jetzt so an Männer allgemein denke, weißt du, so der Klempner, den ich da auf der Baustelle treffe oder der Typ, der jetzt hier gerade mit seinem Hund an meinem Büro vorbeiläuft, ist das so auch was Männer, das ist einfach nicht so männertypisch, diese Neigung, glaube ich, oder dieses Verlangen, Geborgenheit zu geben oder jetzt auch gerade bezogen auf Freundschaften, weil du ja eben gerade dieses Beispiel hattest, dass die Freundinnen sich dann mütterlich um ihre Freundin kümmern. Das ist vielleicht auch dieser Wunsch,
ich weiß nicht, ob das unbedingt ein Wunsch ist. Darauf wollte ich eben hinaus. Ich glaube schon, dass es was mit gesellschaftlichen, also mit Rollen zu tun hat und damit, wie wir aufwachsen. Ne? Ob du jetzt in einer Gesellschaft aufwächst, in der das als Qualität auch bei Männern sozusagen bewertet wird und dann wird es auch kultiviert, weil es nämlich, und das ist, glaube ich, bei Frauen tatsächlich so, ne, dass du ja für das, was du an, ich sage jetzt mal, Kümmerqualitäten im familiären Umfeld oder sonst auch irgendwie zeigst, ja auch Anerkennung kriegst, beziehungsweise dass es halt eine Erwartungshaltung ist, die existiert an Frauen und an Männer eben nicht. Und ich glaube schon, dass es was ist, was gesellschaftlich begründet ist, weißt du?
Ja.
So mit solchen Rollenbildern und auch, ne, wir haben also, ja eben davon gesprochen.
Meine Schwester zum Beispiel, die ist ja Ärztin und die erzählt auch immer auf Station, wo ganz viele Männer hauptsächlich sind, weil sie in einem Fachgebiet ist, was sehr männlich dominiert ist, nämlich Unfallchirurgie. Da ist es dann auch ganz klassisch so, dass sie die Einzige ist, die dann gewisse Dinge, zum Beispiel im Personalraum, ja, da ist dann irgendwie alles muddelig und wer kümmert sich darum, dass es aufgeräumt wird oder dass es nett aussieht oder dass der neue Kaffee gekocht wird oder so, das ist immer sie. Oder auch so doofe Sachen auf Station, die anfallen, die aber eher so nervige Tätigkeiten sind, die nicht, wofür man jetzt keinen akademischen Abschluss braucht, das machen die dann einfach nicht und sagen dann, kannst du das mal machen? Und das ist, ja, und es landet dann eben häufig bei ihr oder ihrer Kollegin, weil die sich eben da in der Pflicht fühlen, dass es gemacht wird, und aber die Männer machen es einfach nicht.
Das ist eben aber ich glaube, also meine Schwester ist ja auch Ärztin, und ich glaube, alles immer, was ich davon höre, was Hierarchien und so angeht, das ist nirgends so altmodisch und schrecklich und undurchdringlich, vielleicht noch bei der Bundeswehr, als in solchen Kliniken. Das ist schrecklich.
Ja, das kann
also was ich da immer alles so höre, das ist wirklich haarsträubend. Also, na gut, anderes Thema.
Ich glaube, wir müssen jetzt mal...
Ja, wir müssen jetzt dieses fernmündliche Experiment, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, ja, obwohl ich dich nicht sehen kann.
Obwohl wir viele Baustellen aufgemacht haben, aber keine so richtig abgeschlossen haben.
aber ich finde das immer ganz gut, wenn man über die Sachen auch einfach mal so redet, ne? Und die mal irgendwie so laut denkt.
Genau. Und wie immer sind natürlich alle Hörerinnen dazu aufgerufen und auch die Hörer mal zu sagen, wie ihnen das geht und ob sie das so empfinden wie wir. Und das würde mich sehr oder würde uns sehr interessieren.
Und als Abschluss mit Gürtelrose ist nicht zu spaßen. Legt euch hin, wenn ihr das habt.
Nee, genau. Sehr schön, Frau Doktor.
Ja, genau. Mal kurz.
Auf Wiedersehen. Tschüss.
Tschüss.